Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir nochmal über das Thema Mitarbeiter Recruiting, Mitarbeiterauswahl, Mitarbeiterbefähigung und auch Mitarbeitertoleranz sprechen. Auslöser für diese Podcast-Folge ist tatsächlich gerade wieder ein Call mit einem meiner Geschäftskunden, mit denen ich zusammenarbeite im Coaching. Ich habe mir seine Engpassanalyse angeschaut und einfach nochmal ein bisschen analysiert, was da in seinem Laden gut läuft, was nicht so gut läuft. Und ich habe ihn auch mal so ein bisschen zur Reflexion animiert, was die Leute ja dann auch für mich schriftlich ausarbeiten. Und darüber haben wir jetzt gerade ein 2,5-stündiges Gespräch geführt, in dem einfach wieder so ein paar Klassiker angesprochen worden sind, die ich so ein bisschen anonymisiert hier für dich zusammenfassen möchte. In der Hoffnung, dass du dich dabei einfach auch nochmal selber wiederfindest und dann vielleicht auch dabei erwischt und damit dann auch Handlungsdruck identifizierst, den du nutzen solltest, um an verschiedenen Stellen einfach ein paar Fortschritte zu erzielen, indem du einfach ein paar Änderungen vornimmst. Also grundsätzlich stelle ich immer wieder fest, dass ein Großteil der Menschen da draußen führen nie gelernt hat, sondern notgedrungen in diese Führungsrolle reingekommen ist. Das heißt, du hast mit irgendeiner Geschäftsidee gestartet, das hat ganz gut funktioniert. Du musstest irgendwann Personal einstellen, um einfach dem Sturm an Arbeit gerecht werden zu können. Du hast überall helfende Hände an Bord geholt, die dann mit dir zusammen im Endeffekt einfach die Sachen angestoßen haben und dafür gesorgt haben, dass es weitergeht. Aber du hast dich nie wirklich mit dem Thema Mitarbeiterführung strategisch auseinandergesetzt und häufig eben auch nicht die Fähigkeiten entwickelt, die notwendig sind, Leute richtig gut zu führen. Das heißt, anstatt Aufgaben und Entscheidungskompetenz zu delegieren, verteilst du Einzelaufträge. Du wunderst dich dann, dass im Endeffekt jeder, wenn er irgendwas ausgearbeitet und abgearbeitet hat, wieder bei dir im Büro steht oder irgendwie anderweitig Kontakt zu dir sucht, häufig ja auch über Teams oder andere Kommunikationskanäle und einfach weitere Impulse von dir abgreifen möchte, weil die Leute nicht gelernt haben, sich selber zu organisieren, nicht wissen, wie man selber Arbeit identifiziert, wie man Arbeit priorisiert, wie man vielleicht auch eigenständig Arbeitsergebnisse herbeiführt. Und wenn du dein Unternehmen auf diesem Level, ich sag mal, in einer Seitwärtsbewegung betreibst, hast du natürlich auch ein Problem. Wenn du im Urlaub bist, geht die Performance des ganzen Teams deutlich nach unten, wohingegen mein Team mich immer wieder davon versucht zu überzeugen, dass die Performance, wenn ich nicht da bin, extrem nach oben geht, weil ich denen nicht dauernd auf den Tisch bringe mit irgendwelchen neuen Ideen oder irgendwelchen zusätzlichen Aufgaben, die ich dann auch noch kurzfristig gerne alles gleichzeitig auch abgearbeitet haben möchte. Also ich folge ja immer der Theorie, alles, was man macht, kann man auch schneller machen. Das heißt, ich sage ja auch oft zu den Mitarbeitern, wenn ihr einfach merkt, dass es zu viel ist, müsst ihr einfach schneller arbeiten, dann schafft ihr es trotzdem. Das ist zwar auf der einen Seite ganz amüsant, auf der anderen Seite wirken die dadurch natürlich auch immer ein bisschen gestresst. Und wenn die sich dann einfach auch mal so anschauen können, wann der Semmelroth wieder für einen Workshop oder jetzt mit meinem Sohn dann eine Woche in Frankreich unterwegs ist, dann freuen die sich einfach, dass sie sich da so ein paar ruhige Arbeitsslots organisieren können, wo sie dann auch einfach mal was ausgearbeitet bekommen, fertiggestellt kriegen, wo sie dann vielleicht auch einfach ein bisschen Ruhe brauchen. Aber das kann halt nicht jeder. Ein Großteil der Mitarbeiter in Unternehmen ist eben darauf angewiesen, permanent betreut zu werden. Und ich habe da einfach heute so eine klare Einstellung dazu. Also ich mache keine Kindergartenbetreuung mehr. Das einzige Kind, um das ich mich kümmere, ist mein Sohn. Da kümmere ich mich auch sehr gerne drum. Aber alle anderen Leute müssen einfach funktionieren. Wer nicht funktioniert, kann in einem anderen Unternehmen gerne was dazulernen, kann sich gerne fortbilden, kann im Prinzip vielleicht auch mal den Einstieg ins Arbeitsleben finden. Alles in Ordnung. Aber um unser Tempo, unseren Leistungsanspruch und damit im Prinzip auch unseren Output garantieren zu können, brauchen wir einfach Leute, die es drauf haben, die performen, die auf Spur sind und die vor allen Dingen auch ohne Aufsicht einfach immer ihr Bestes geben. Sonst würde das in unserer Company, die ich ja bewusst so organisiert habe, dass wir Laptop-Only-Company sind, gar nicht funktionieren. Wir hatten vor ungefähr 2 Jahren ein Experiment gestartet und die erste Vollzeitkraft im Homeoffice eingestellt. Damals hielt das jeder von uns für eine bescheuerte Idee, weil es ja doch einfach immer wieder diese Meetings gibt, wo es von Vorteil ist, wenn man sich mal zusammensetzt, weil es doch immer mal wieder diese Aufgaben gibt, wo man auch ein paar helfende Hände vor Ort braucht, weil es auch immer mal so Unterstützungsleistungen zu erledigen gilt, die man gar nicht aus dem Homeoffice stemmen kann, wo dann aber trotzdem einfach das Personal gebraucht wird. Beispielsweise bei uns Buchversand, Seminarvorbereitung, Teilnehmerunterlagen vorbereiten. Da brauchst du halt einfach auch mal ein paar Leute, die jetzt vor Ort Zugriff auf das ganze Material haben. Aber wir haben gesagt, lass uns mit dieser Person, die ich lange bevor ich sie eingestellt hatte, schon im Auge hatte, dieses Experiment Homeoffice einfach mal testen. Und das hat dann so hervorragend funktioniert. Wir haben dann so tolle Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gefunden, dass wir gesagt haben, auf der Basis können wir halt auch noch weiteres Personal einstellen. Deshalb haben wir das dann immer öfter gemacht und immer mehr Leute im Homeoffice eingestellt. Deshalb finde ich es auch immer amüsant, wenn Leute dann so auf Social Media irgendwelche Bilder aus unserem Büro sehen und immer denken, naja, so riesengroß ist das gar nicht, es sind 142 Quadratmeter und trotzdem schaffen wir halt eine ganze Menge, weil die Leute halt einfach überall verteilt arbeiten, was tatsächlich dazu führt, dass wir uns dann häufig einfach auf den Events treffen. Also gerade wenn wir die Roadshow machen, gibt es immer die Möglichkeit zusammenzukommen. Wir treffen uns zwischendurch auch mal für so Strategie-Meetings hier in Leverkusen, aber eben auch vielleicht auf irgendwelchen anderen Veranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel auf Mallorca oder in Österreich oder in Kassel. Und tatsächlich ist das ein sehr dynamisches Arbeiten und schafft ja auch viel Freiräume für die Mitarbeiter. Ich habe eine Kollegin, die wollte jetzt unbedingt mal 4 Wochen aus Spanien arbeiten. Da habe ich gesagt, gut, mach. Mir egal, wie du dich da organisierst. Hauptsache, du bist erreichbar, wenn ich dich brauche und die Arbeit wird fertig. Und das ist es ja. Ich habe eigentlich nur Leute an Bord, die das Konzept Ergebnisverantwortung verstanden haben. Weil ich immer sage, hör mal, wenn ich euch die Arbeit erklären muss, dann seid ihr einfach bei mir falsch. Ich habe keine Zeit dafür, ich habe auch keinen Bock darauf. Ich brauche einfach Leute, die sich gerne aktiv melden, wenn sie in irgendeiner Form vor einer unlösbaren Aufgabe stehen oder sich aus irgendeinem Grund nochmal eine zweite Meinung einholen wollen. Aber dann hätte ich gerne eine klar formulierte Problemstellung, idealerweise verbunden mit ein paar Lösungsvorschlägen. Dann kann ich mich gerne dazu äußern, aber ich möchte jetzt niemandem wirklich beim Denken helfen, weil das einfach zu teuer ist. Du kannst dich 2, 3 Leute bezahlen, damit einer seinen Job erledigt kriegt. Und von daher, mein erster Impuls in diesem Zusammenhang wäre jetzt nochmal für dich, ja, das ist irgendwie verlockend, wenn du da irgendwelche Leute an Bord holst, die jetzt anfangs vielleicht auch noch nicht so teuer sind, dafür musst du denen ein bisschen was beibringen, aber du darfst halt auch nicht unterschätzen, dass das auf der einen Seite natürlich Zeit kostet, bis die Leute funktionieren, dann musst du aber auch berücksichtigen, dass du ja auf der anderen Seite Zeit verlierst, weil du die ja einarbeiten musst, während du das sorgfältig machst, kannst du deine eigentliche Arbeit nicht stemmen und wenn es ein Kollege macht, ist das da genau die gleiche Problemstellung. Und dann hast du natürlich noch ein Restrisiko und zwar, es könnte ja sein, dass die Person, die du an Bord holst, gar nicht in der Lage ist, diese Aufgabe jemals zu lernen. Also nehmen wir mal jetzt folgendes Szenario, du hast irgendwie einen technisch orientierten Betrieb, du bist da mit fachlicher Expertise unterwegs, du löst irgendwelche komplexen Aufgabenstellungen und möchtest jetzt meinetwegen irgendwie das Thema Akquise oder Marketing besetzen, was ja eine komplett andere Fähigkeit abverlangt, nämlich hohe kommunikative Fähigkeiten und nicht so sehr analytische. Und dann hast du einfach jemanden, der ist zwar irgendwie motiviert und er hat auch einen coolen Track Record und er hat auch in seiner vorherigen Stellung einiges bewegt und jetzt soll der halt auf irgendeine solche Tätigkeit, die in dem Zusammenhang notwendig ist, befähigt werden. Aber der bringt eine Motivation mit, der bringt auch eine Flexibilität mit. Das konkrete Gespräch, das ich heute Morgen geführt habe, war dann so, dass es hieß, ja, der ist jetzt noch nicht so richtig vorbereitet für diesen Bereich. Der ist da auch vielleicht ein bisschen schüchtern. Deshalb das mit der Kaltakquise, das wird noch einen Augenblick dauern. Der ganze Betrieb generiert extrem viel Auftragsvolumen mit Kaltakquise. Wir haben alleine 2 Vollzeitkräfte, die ganze Zeit Vollgas am Telefon geben und damit auch richtig viel Volumen bewegen. Aber die wollen jetzt halt eine dritte Person da aufbauen. Und die dritte Person haben sie sich dann ausgesucht. Die ist einfach fachlich komplett im Thema, weil die Arbeiten, die da verkauft werden, selber schon gemacht hat. Die hat halt vor Ort gearbeitet, ist im Doing halt richtig stark. Die ist jetzt laut der Beschreibung meines Kunden noch ein bisschen schüchtern und ein bisschen zurückhaltend, aber rafft das alles, was da gemacht werden soll, müsste jetzt im Prinzip einfach nur über die Skripte und das Zuhören und so weiter für diesen eigentlichen Akquiseprozess befähigt werden, hat eben aber auch die Fähigkeit, noch andere Aufgaben im Unternehmen zu übernehmen, weil die kann sowohl die eine Sache als auch die andere und die dritte und die vierte. Und dabei habe ich dann meinen Kunden einfach erwischt und habe gesagt dazu, vielleicht hast du dir aber auch das einfach nur schön geredet, dass da einfach jemand auf jeden Fall nicht rumsitzen wird, weil man dem so viele unterschiedliche Aufgaben geben kann, sodass es immer irgendwie gelingen wird, sein Gehalt am Ende des Monats zu rechtfertigen. Das Problem ist, wenn du da lauter Schweizer Taschenmesser einstellst, hast du natürlich eine Menge Schneidkraft und vielleicht auch noch einen Bohrer und eine Säge und all so ein Zeug. Das heißt, wenn du da handwerklich was stemmen willst, kannst du durchaus was bewegen. Du bist aber in keinem Bereich richtig gut, weil du brauchst ja Leute, die sich Vollzeit um eine spezielle Aufgabe kümmern. Und das schaffst du ja nicht, wenn der Arbeitsworkload so hoch ist, dass die Leute einfach auch immer wieder überall einspringen müssen. Das heißt, jedes Mal, wenn man sich von der einen Tätigkeit abwendet und der anderen zuwendet, gehen ja einfach in irgendeiner Form auch Effizienzgewinne verloren. Und deshalb würde ich da halt sehr, sehr vorsichtig sein. Ich verstehe, dass man gerade zu Beginn, wenn man so zu zweit, zu dritt, zu viert ist, nicht anders arbeiten kann. Aber ab einer gewissen Personenanzahl im Unternehmen sollte man schon schauen, dass man den Leuten in irgendeiner Form Schwerpunktfelder überträgt. Ja, du brauchst auch immer so 1, 2 Leute, die so universell überall reingreifen können. Idealerweise sogar deine persönliche Assistenz, ob Mann oder Frau, spielt ja hier keine Rolle, sollte in der Lage sein, einfach auch in allen Bereichen so ein bisschen Verständnis zu entwickeln, damit sie auch gucken kann, ob es läuft. Die muss es ja gar nicht fixen. Die muss aber feststellen, wenn es nicht nach Plan läuft, um dir dann frühzeitig mitzuteilen, hier besteht Handlungsbedarf. Oder vielleicht auch dafür zu sorgen, dass Ideen, die dir kommen, Aufgaben, die dir, auf dem Tisch erscheinen, die du nicht selber bearbeiten willst, vernünftig weiter zu delegieren und dann auch dafür zu sorgen, dass die Bearbeitung beginnt und dann auch in einem vertretbaren Zeitrahmen abgeschlossen wird. So, das heißt also, da brauchst du vielleicht so Universalkräfte, aber ansonsten würde ich halt gucken, dass sie die Leute wirklich in ihrer Kernkompetenz einsetzt. Ich mache ja immer mal Folgendes, dass ich Mitarbeitern auch mal die Möglichkeit gebe, in andere Bereiche einzusteigen. Ich habe jetzt gerade 2 Mitarbeiter von mir einfach mal mit einem Kunden eine 1-zu-1-Beratung machen lassen. Die haben das auch extrem gut gemacht. Also der Kunde hat die dermaßen stark gefeiert, dass es einfach bestätigt hat, dass meine Idee da und meine Intuition absolut richtig gewesen ist. Ich war auch im Vorfeld davon überzeugt, dass die das perfekt machen werden, weil ich wusste die Aufgabenstellung, ich wusste, dass die genau die fachliche Kompetenz haben. Ja, die haben das jetzt noch nicht so oft vermittelt, weil die das einfach so selber drauf haben, aber jetzt noch nicht unbedingt so in der Referentenrolle präsentieren mussten. Aber der Kunde war absolut begeistert und ich bin ja nicht der Benchmark. Das heißt, Kunden, die zu mir kommen, mögen ja im Normalfall meine Sprechgeschwindigkeit, meine Denkgeschwindigkeit, meine analytischen Fähigkeiten und die Fähigkeit, Sachen einfach präzise zu formulieren. Aber das ist ja nicht zwingend der Maßstab, wenn jemand anders über einen etwas anderen Weg ebenfalls Hilfestellung leisten kann. Vor allen Dingen, wenn er sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil er da einfach auch nicht noch 1000 andere Aufgaben bewältigen muss. Aber lustig war, dass nach dieser Beratung meine Mitarbeiter dann zu mir kamen und sagten, Philipp, wir haben das 3 Stunden gemacht, wir sind völlig fertig, wir wissen nicht, wie du das schaffst. Teilweise kommen ja hier Leute morgens um 9 und dann bleiben die bis 18 Uhr und bis auf eine Mittagspause schließt ihr euch da einfach im Büro ein und geht das komplett einfach durch. Und es ist ja nicht nur so, dass du danach nicht am Ende bist, sondern es ist ja häufig sogar so, dass die Leute im Nachgang direkt neue Termine buchen wollen, weil das für sie so eine krasse Erfahrung war, dass sie das gleich nochmal machen wollen. Und dann wollten die natürlich wissen, wie ich das mache. Das habe ich jetzt erstmal so nicht verraten. Aber natürlich hängt das auch ein bisschen mit, Routine und so zusammen. Weil, mal ganz ehrlich, wenn du mir jetzt hier eine Aufgabe geben würdest, so ein klassisches Ding, irgend so ein IKEA-Regal da zusammenzuschrauben, da würde ich wahrscheinlich, nachdem ich den Karton geöffnet habe, schon keinen Bock mehr haben. Alleine, wenn ich diese ganzen Teile da sehe und dann überlege, wie du die alle drehen musst, habe ich schon keinen Bock mehr und würde direkt überlegen, da muss man Handwerker ran. Aber abgesehen davon gibt es ja dann andere Leute, die könnten sowas jetzt einen ganzen Tag machen, so Umzugsunternehmen oder so, die machen den ganzen Tag nichts anderes und die sind dabei total glücklich, weil die in diesen handwerklichen Fähigkeiten aufgehen. Bester Freund von mir, der hat vor einiger Zeit seinen Keller gefliest, der ist nämlich tatsächlich eher ein Kopfarbeiter, ich lasse mal so ein bisschen außen vor, was der wirklich macht. Und er sagt, Philipp, ich sehe ja nie wirklich so die Ergebnisse meiner Arbeit, deshalb war das mal eine ganz erfüllende Tätigkeit, einfach auch mal so Fortschritt zu sehen, wenn ich da Fliese um Fliese da den Keller gefliest habe. Aber am nächsten Tag hat er mich dann auch nochmal informiert, hat gesagt, Philipp, der Fortschritt war zwar ganz motivierend, aber die Rückenschmerzen, die ich jetzt habe, sind dann doch eher auch frustrierend. Vor allen Dingen haben ihn diese Woche Rückenschmerzen dann auch mehrere Tage begleitet, was ich absolut nachvollziehen kann, wäre bei mir exakt das Gleiche. Und weil ich das vorher aber weiß, würde ich das niemals selber probieren, weil mich interessiert Fortschritt gerne, aber einfach am besten dadurch erreicht, dass jemand anders die Arbeit gemacht hat, weil ich mich nur auf die Sachen konzentrieren möchte, die ich wirklich richtig gut kann. Und das, was ja jetzt in dem Fall naheliegend ist, wo der ein oder andere wahrscheinlich sagt, ja, recht hat er, würde ich auch so machen, musst du jetzt einfach als Impuls nehmen. Das heißt, wenn du jemanden holst, der bei dir arbeiten soll, dann mach dir bitte Gedanken darüber, hat der wirklich auch die Expertise in dem Bereich? Weil nochmal, es ist aus meiner Sicht viel günstiger, jemanden zu holen, der das alles schon kann, der das schon bewiesen hat und der nur noch auf deinen Business Case in irgendeiner Form eingearbeitet werden muss, anstatt jemanden zu holen und dann zu hoffen, dass er es irgendwann begreifen wird und den Stunden und Tage und Wochen lang zuschauen zu lassen, immer wieder Kompromisse zu machen und dafür einfach vielleicht den günstiger einzukaufen, aber niemals das an Ergebnis zu bekommen, was tatsächlich möglich ist. Und ich würde sogar so weit gehen, dass du durchaus dem einen oder anderen, der sich im Vorstellungsgespräch gut verkauft, mal eine Chance gibst, aber dann eben auch hingehst und den gegebenenfalls auch einfach nach 10 Tagen, 2 Wochen einfach wieder rauswirfst, wenn der es einfach nicht hingekriegt hat. Das Problem ist, wenn ihr jemanden einstellt, dann macht ihr euch ja selber Gedanken darüber, ob diese Person passt. Ihr führt Gespräche, vielleicht auch mehrere, ihr trefft eine Entscheidung, ihr setzt irgendeine Präferenz und sagt dann, bei dem habe ich ein gutes Gefühl. Dann geht ihr durchs Unternehmen und erzählt all euren vorhandenen Kollegen, dass da jemand Neues an Bord kommt, macht richtig viel Werbung für diese neue Person, damit die auch einen guten Start hat. Dann wird die im Idealfall am ersten Tag auch richtig freundlich willkommen geheißen. Da gibt es für Frauen einen Blumenstrauß, da gibt es für Männer vielleicht ein Blech mit Mettbrötchen. Da kann man also jede Menge coole Sachen machen, damit die Leute eine schöne Startphase haben. Ich sehe auf LinkedIn immer wieder, wenn die Leute da posen wollen, dass sie dann da sagen, bei uns kriegen die Leute immer nur das Beste. Da liegt da das neue MacBook, das neue iPhone, das neue iPad, der Stift und alles, was man so braucht. Das heißt, es wird viel dafür getan, dass der erste Arbeitstag direkt bestätigt. Du hast dich richtig entschieden. Du bist hier bei einer Firma, die dich wirklich auch zu schätzen weiß. Und dann hat man so viel investiert in das Recruiting, in die Vorgespräche, in das ganze Material, in die Einrichtung von dem Material, damit die Leute damit arbeiten können. Dann sind die Mitarbeiter alle darauf vorbereitet worden. Häufig hat man die Person ja ohnehin schon zu spät eingestellt. Das heißt, die ganze Stammmannschaft läuft schon seit langem am Limit, freut sich über die zu erwartende Entlastung. Und dann stellt sich einfach heraus, die Person performt nicht so richtig. Aber dann wird nicht einfach die Reißleine gezogen und man sagt, okay, ich habe mich geirrt. Sondern es wird sich das Ganze schön geredet. Das heißt dann, ja, der braucht ein bisschen Zeit, die Person muss man noch ein bisschen einarbeiten, der muss man auch die Chance geben, sich hier erstmal zurechtzufinden, so ein bisschen, ne, die neue Heimat aufzubauen oder was weiß ich, wie du das formulieren möchtest. Aber die Realität ist, das ist alles Quatsch, das ist alles Selbstbetrug. Das hat alles nur damit zu tun, dass du nicht die Eier hast, zu sagen, liebes Team, ich habe mich einfach vertan. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen und damit wir da jetzt nicht ewig drunter leiden, habe ich diese Arbeitsstelle direkt wieder beendet. Und das ist aber genau meine Empfehlung an dich. Es ist doch nicht schlimm, wenn du jemanden ausgesucht hast, der nicht passt. Blöd ist einfach, wenn du den jetzt 6 Monate mitschleppst und den dann entlässt, weil du wirst, wenn du das mal reflektierst, wie du das in der Vergangenheit gemacht hast, eigentlich wissen, dass es immer mal wieder der Fall war, dass du sagst, ach, den hätte ich viel früher entlassen sollen, da haben wir viel zu lange gewartet. Und wenn man das einfach mal begriffen hat, ja, dann sollte man daraus auch wirklich die Schlussfolgerung ableiten und sagen, wenn einer bestimmte Meilensteine im bestimmten Zeitfenster nicht erreicht, dann muss der halt auch einfach mal raus. Und deshalb ist es aus meiner Sicht eben auch wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du beispielsweise auch prüfst, ob jemand auf Kurs ist. Das heißt, wenn du eine neue Stelle schaffst, fang nicht einfach an, Leute einzustellen, setz sie da drauf und freu dich, dass die atmen und den Weg zum Klo finden und vielleicht da im Büro keinen ärgern und auch zu den Kunden nett sind, sondern mach dir wirklich Gedanken darüber, was müsste jemand bekommen, um auf Flughöhe zu kommen? Was muss man machen, um den vernünftig einzuarbeiten? Dann solltest du dir Gedanken aber auch darüber machen, was muss der dann auch für Arbeitsergebnisse innerhalb von welchen Zeiträumen selbstständig erreichen können, die du verifizieren kannst, um zu gucken, hast du da die richtige Person ausgesucht. Also es ist ja zum Beispiel so, dass jemand vielleicht durchaus ein paar Informationen zu deinem individuellen Business Case braucht und zu der Art und Weise, wie bei euch gearbeitet wird. Aber es ist ja dann schon entscheidend, dass du dann auch irgendwann prüfst, okay, ist diese Person jetzt in der Lage? Ich gebe dir ein Beispiel einfach aus der Historie, weil ich glaube, da kann man sich leicht reinversetzen. Wir hatten zum Beispiel einfach, wenn wir in der Computerfirma damals neue Azubis ausgesucht haben, da hatten wir einfach so einen Lehrplan entwickelt, wo wir einfach gesagt haben, nach zum Beispiel einer Woche muss jemand in der Lage sein, aus einer ganzen Kiste von Einzelteilen einen Computer komplett selbstständig zusammenzubauen und den dann auch betriebsfähig zu machen, eine Grundinstallation durchzuführen und einfach zu beweisen, alles klar, ich war in der Lage, aus Einzelteilen so ein Ding zusammenzusetzen und dann halt auch betriebsfähig zu machen. Und dann haben wir einfach uns immer weitere Tests überlegt und einfach gesagt, wer das nicht kann, ja, der kann hier auch nicht bleiben. Und da die Leute ja auch zu Beginn der Woche mitbekommen haben, was am Ende der Woche geprüft wird, hatten die ja dann auch die Möglichkeit, jetzt bildlich gesprochen, nicht erst bis zum Ende der Woche zu warten, sondern das vielleicht schon mal am Mittwoch im Probedurchlauf mit Anleitung von einem Kollegen nochmal zu machen, damit es dann am Freitag einfach sozusagen in diesem fingierten Prüfungsszenario auch funktioniert. Und so musst du das halt machen. Du musst dir vorher überlegen, wie könnte ich denn verifizieren, ob da jemand wirklich auf Spur ist. Und wenn du dann beispielsweise jemanden hast, der in der Akquise arbeiten soll, meinetwegen Telefonakquise, ja, dann hörst du einfach mal in so Gespräche rein. Dann guckst du einfach mal, hat der den Leitfaden entsprechend vielleicht adaptiert? Ist er auch in der Lage, das Gespräch natürlich zu führen? Bringt er die richtigen Informationen, ins System, weil er die richtigen Fragen stellt, weil er auch nachbohrt, wenn einer ein bisschen ausweicht? Hat er die ordentliche Schlagzahl? Und wenn das alles nicht passt, dann würde ich mir nicht so viele Gedanken machen, woran es liegt, sondern dann würde ich mir einfach überlegen, warum ist der noch hier? Weil tatsächlich ist es so, wenn ich das so isoliert beschreibe, klingt das immer so radikal, aber letztlich ist es doch so, ich würde mir gar nicht die Mühe machen, jemanden menschlich zu bewerten. Das heißt, wenn ich jemanden rausschmeiße, dann habe ich kein Interesse daran, diese Person zu zerstören. Dann habe ich kein Interesse daran, der Person für die Zukunft alle Weichen zu verstellen. Dann habe ich kein Interesse daran, dass die Person in irgendeiner Form das Gefühl hat, ich hätte mich da mal richtig durchgesetzt und sie hätte da jetzt ihren Meister gefunden. Sondern für mich ist ein Arbeitsvertrag ein ganz normales Geschäft. Ich möchte eine bestimmte Leistung einkaufen und bin bereit dafür, einen gewissen Wert zu bezahlen. Das ist das, was wir im Arbeitsvertrag vereinbaren. Und dann, wenn die Leistung nicht stimmt und ich das Gefühl habe, ich würde zu viel dafür bezahlen oder die Ware, die ich kriege, passt nicht zu dem, was ich erwartet habe, dann entscheide ich einfach nur, dass ich nicht länger bereit bin, dafür zu bezahlen. Das ist alles. Und dann ist die Konsequenz ja, dass man sich trennt. Aber dann ist es das auch. Und wenn der dann, meinetwegen, so habe ich es immer gemacht, dann noch ein tolles Arbeitszeugnis braucht, was ja nach einer Woche schwer sein dürfte, aber es geht ja auch im Laufe des Lebens zu einem späteren Zeitpunkt. Manche Leute sind ja auch eine Zeit lang richtig gut und dann ändert sich irgendwas bei denen privat im Leben. Da wird jemand in der Familie krank, dann werden die plötzlich Papa oder Mama, dann geht da irgendeine Beziehung in die Brüche, dann passiert irgendwas anderes, dann haben die irgendwie sich verzockt und irgendwie finanzielle Schwierigkeiten. Aber das ist ja alles nicht mein Problem. Ich bin ja kein Sozialhilfeverein. Ich bin ja nicht dafür verantwortlich, dass die Leute da alle im Leben auf Spur bleiben, sondern ich zahle jeden Monat Geld für eine Leistung, die wir im Prinzip brauchen und die wir ursprünglich auch vereinbart haben. Und wenn dann jemand einseitig von dem Vertrag abweicht, permanent krank ist, die Leistung nicht mehr erbringen kann oder nicht mehr erbringen will oder aus irgendeinem Grund abgelenkt ist, naja, dann soll er sein Problem nicht zu meinem machen. Dann soll er das einfach akzeptieren, dass er nicht mehr in der Lage ist, den Vertrag zu erfüllen. Und dann müsste er im Normalfall ja von sich aus kündigen. Leider ist das ja dann selten der Fall, sodass man ja dann als Arbeitgeber die Reißleine erziehen muss, dass der Gesetzgeber das so extrem schwer macht in Deutschland, insbesondere dann, wenn du mehr als 10 Mitarbeiter hast, ist natürlich ein bedauernswerter Fakt, dem man aber einfach begegnen muss. Und ich habe ja jetzt über mein ganzes Leben schon unheimlich viele Menschen eingestellt und dann auch lange an Bord gehabt und mich dann auch von Teilen wieder getrennt. Ich war noch nicht ein einziges Mal in meinem ganzen Leben vorm Arbeitsgericht. Ich habe das immer einfach in einem klärenden Gespräch beendet. Ich habe auch immer eine Lösung gefunden, was Arbeitszeugnisse und sonstige Sachen angeht, weil am Ende, ne, ich habe den Leuten einfach erklärt, hör zu, ich verfolge keine persönliche Agenda, jemandem das Leben schwer zu machen. Ich möchte einfach nur, dass wir mit unserer Firma vorankommen, dass meine Kollegen Unterstützung bekommen, dass keiner ein Klotz am Bein ist und dafür müssen wir halt einfach voran. Und das bringt mich zu einem weiteren Impuls, der sich gerade in dem Gespräch mit meinem Kunden entwickelt hat. Er schreibt selber in dieser Analyse, die er da abgegeben hat, dass er ein zu hohes Harmoniebedürfnis hat, dass er so ein bisschen der Kumpeltyp von allen ist, dass er sich teilweise scheut, klare Ansagen zu machen, dass er manchmal auch mit Kritik so ein bisschen zurückhält und manchmal auch einfach 5 Grade sein lässt, dass er mal eine Faust in der Tasche macht, dass er sich selber mal auch wieder einbringt, um dann mal wieder ein Eisen aus dem Feuer zu holen. Und ganz ehrlich, das sind alles so Sachen, wo ich mir wünschen würde, dass meine Kunden mich teilweise aktiv bitten, sie zu schlagen, wenn sie dumme Entscheidungen treffen, weil sowas muss man einfach prügeln. Und zwar in deinem eigenen Interesse. Weil warum willst du diese ganzen Kompromisse machen? Das ist doch nicht fair deinen Kunden gegenüber, das ist doch nicht fair deinen anderen Mitarbeiter gegenüber. Du kannst doch nicht einen Low-Performer einfach nett behandeln und den einfach mitlaufen lassen, weil am Ende ist es doch so, die Leistungsträger müssen das alles ausbaden. Und ich würde die ja jetzt auch nicht komplett verprügeln, abgesehen davon, dass ich dafür gar nicht stark genug bin, sondern wir haben ja hier in unserem Merchandise den Engpass-Terminator. Der Engpass-Terminator ist ein Metalllineal, steht auch drauf, Engpass-Terminator schafft Klarheit im Kopf. Den kriegt jeder Kunde, der bei uns in die Mastermind kommt, direkt im Onboarding. Der sollte idealerweise immer in Reichweite liegen, wenn wir Videocalls oder sonstige Kommunikation pflegen. Weil sobald ich dann höre, dass jemand dummes Zeug redet, sage ich immer, nimm mal den Engpass-Terminator und hau mal richtig auf deinen Kopf drauf, dass der falsche Gedanke vorne rausfällt. Weil wenn die sich selber schlagen, ist das halt auch rechtlich für mich besser. Und dann trifft es halt auch an der richtigen Stelle, weil man sich selber ja doch immer ganz gut schlagen kann. Der Punkt ist aber einfach, ihr müsst das halt auch mal wirklich durchziehen. Ihr müsst euch einfach mal, ihr müsst mal aufhören, euch immer selber zu blenden. Ihr müsst halt einfach auch mal immer an die Leistungsträger in der Firma denken, weil wer schlechte Leistung toleriert, verprellt die Leistungsträger. Irgendeiner muss die Arbeit ja machen und deshalb stellst du Leute ein. Und wenn das aber dann 10 Leute oder 20 Leute da sind und die kriegen alle Gehalt, aber davon arbeiten nur 5 und dann für alle anderen mit, dann ist das auf Dauer kein belastbares Konzept und wenn du richtig Pech hast, rennen die alle weg. So, jetzt ist es die Frage, wie kriegst du das hin? Naja, die Regeln sind aus meiner Sicht einfach, die müssen aber mal wirklich schriftlich formuliert werden, weil wenn du keine klaren Regeln hast, dann ist natürlich auch das Problem, dass keiner weiß, an was er sich orientieren müsste. Und ich glaube, dass man jetzt nicht unbedingt ein Mitarbeiterhandbuch schreiben muss und dann wie bei einer Behörde jeden einzelnen Handschlag und jede einzelne Arbeitsprozedur wirklich ausarbeiten muss. Aber was ich cool finde, das habe ich vor vielen Jahren mal auf einem Seminar gelernt von einem Unternehmer, der mehrere Hotels betreibt und damit tatsächlich auch mehrfach Hotelier des Jahres in Deutschland geworden ist. Der hat einfach gesagt, wir haben in unserem Unternehmen einfach Spielregeln definiert. Weil jeder von uns, der schon mal ein Brettspiel oder ein Kartenspiel oder irgendein anderes Spiel, meinetwegen auch ein Sportspiel gespielt hat, weiß, wenn sich alle an die Regeln halten, macht das Spiel wirklich Spaß. Dann hat ja auch jeder eine faire Chance zu gewinnen. Dann kann man auch im Prinzip, Spaß haben. Aber wenn jetzt einer fuscht oder eben betrügt, dann geht's halt nicht. Das heißt, sobald einer die Regeln verletzt, muss das Konsequenzen haben und müsste im Normalfall zum Spielabbruch oder zur Verbannung vom Spielfeld führen. Und übertragen auf das Unternehmen würde ich das halt genauso machen. Du musst einfach Klarheit darüber erlangen, was muss in deiner Firma für ein Leistungslevel herrschen, wer muss sich wie verhalten. Und dann musst du halt einfach gucken, dass das auch durchgesetzt wird. Und dann musst du das klar kommunizieren. Und wenn du das gerade schon auch so weit ausarbeitest, dass du den Leuten das im Vorstellungsgespräch vermitteln kannst, dann hast du ja nach hinten raus auch weniger mit Enttäuschungen und Abweichungen zu kämpfen. Ich gebe dir noch ein konkretes Beispiel. Ich habe jetzt jemanden eingestellt, der uns bei Events unterstützen soll. Und wir machen ja, und bei den Events ging es mir jetzt nicht um unsere ganzen Mastermind-Seminare, sondern es ging mir ausschließlich um diese 8 öffentlichen Termine, die wir da machen, um deutschlandweit unser 2-Tages-Vertriebs- und Verhandlungstraining anzubieten. Da habe ich gesagt, hör zu, ich freue mich, wenn du uns bei diesen ganzen Events und natürlich drumherum noch mit anderen Aufgaben unterstützt. Aber wenn du in diesem Event-Business mitwirken willst, gibt es einfach eine Regel. Es gibt keine Überstundenkompensation für den Tag dazwischen. Wenn wir 2 Tage Event machen und danach mit den VIP-Kunden essen gehen und so, ich zahle Hotels, ich zahle Reisekosten, ich zahle Verpflegung, ich zahle alles, ich schaffe auch alles an Möglichkeiten. Du kannst essen, was du willst, du kannst so oft essen, wie du möchtest. Du kannst auch Sachen bestellen, die du gar nicht komplett aufisst, nur weil du die mal ausprobieren möchtest. Aber wenn wir dann da abends in geselliger Runde zusammensitzen und du auch meinetwegen trinken kannst, was du willst, also es gibt ja kein Alkoholverbot, nur weil ich keinen Alkohol trinke, können ja die anderen trotzdem was trinken. Ich sage, da kannst du alles machen. Aber dann ist das ja auch wirklich keine aktive Arbeitszeit und du kannst ja dann irgendwann dich auch abseilen und dann ins Zimmer gehen und pennen gehen. Und trotzdem ist es halt einfach so, ich möchte dann nachher keine Diskussion darüber führen, ob das jetzt länger gedauert hat. Das gibt es ja auch nicht unbedingt in der Gastronomie, das gibt es auch nicht an anderen Punkten. Und wenn man das nur 8-mal im Jahr überhaupt hat, dann erwarte ich einfach, dass das mit drin ist. Und ich sage, wenn das für dich ein Problem ist, brauchst du mir gar nicht anzufangen, weil es geht mir hier einfach um diese Klarheit. Ich kann diese ganzen Sonderfälle nachher nicht berücksichtigen. So habe ich es damals auch in der Computerfirma gehabt. Wenn ich Leute eingestellt habe, habe ich gesagt, du musst dich darauf einstellen, dass zwischen dem 31. Oktober und dem 31. Januar hier keiner Urlaub nimmt. Es gibt einen kleinen Teil von Leuten, die können zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie freimachen. Weil ne, nicht jeder wird da gebraucht, aber du kannst so eine Firma nicht einfach zumachen. Habe ich gesagt, wenn das für dich ein Problem ist, dann kannst du halt hier auch nicht anfangen. Ich habe auch gesagt, es gibt auch keinen, der hier 3 Wochen Urlaub am Stück nimmt, weil jeder irgendwie so tief auch in den Arbeitsprozessen drin ist, dass wir da nicht einfach 3 Wochen Ausfall zulassen können. Weil wenn der erste 3 Wochen in Urlaub ist und dann sozusagen überlappend der nächste 3 Wochen weg ist, dann wird es ja manchmal auch bei komplexen Projekten schwierig, da auch mal eine Fertigstellung zu erreichen, weil die Leute sich ja vielleicht irgendwann auch mal sehen müssen. Und so haben wir einfach so ein paar Regeln definiert, die im Endeffekt einfach verbindlich für alle waren. Und wenn das dann einen gestört hätte, hätte er auch im Vorfeld sagen können, unter den Rahmenbedingungen möchte ich auf keinen Fall da arbeiten. Aber wenn man das frühzeitig kommuniziert, hat man nach hinten raus weniger Diskussion und hat dann aber auch im Prinzip einfach ein Regelwerk, an dem sich alle auch messen lassen können. Und dann wird es auch nicht so unfair wahrgenommen und dann wird es auch nicht so, ja, ich sag mal, als Laune eingestuft, sondern dann wissen einfach alle, hier gibt es einfach für alles feste Strukturen. Und dann hast du auch dieses Thema mit der Harmonie und so nicht mehr so ganz als Problem, weil die Leute halt einfach wissen, es gibt Dinge, die sind einfach nicht verhandelbar. Und in dem Zusammenhang würde man dann aus meiner Sicht auch mal auf das Thema Krankheit zu sprechen kommen müssen, weil ich finde das halt krass, wenn dir ein Arzt als Angestellter, gehst du da zum Arzt, meldest dich krank, da sagt er dir an dem Tag, okay, die nächsten 10 Tage sind sie krankgeschrieben. Leute, das ist doch lächerlich hoch 10. Wer ist denn da so ein Wahrsager und kann das? Jeder, der von uns schon mal irgendwie erkältet war oder irgendwie angeschlagen war, der hat doch gemerkt, okay, es geht ein paar Tage bergab, das geht dann irgendwie wieder ein paar Tage bergauf und dann ist man halt irgendwann wieder da. Aber man wacht doch nicht, nachdem man 10 Tage fast im Koma gelegen hat zu Hause, auf und ist am nächsten Tag topfit und geht wieder zur Arbeit. Das heißt, es ist doch Quatsch, sich von vornherein auf 10 Tage zu committen, weil es kommt ja dann auch keiner und sagt dir nach 3 Tagen, ich bin wieder fit. Das passiert ja auch nicht. Insofern, das ganze Konzept muss ja einfach von dir durchdacht werden, weil du dich nicht auf die anderen Leute verlassen kannst. Und leider wird da einfach zu großzügig, Spielraum gelassen und dann fliegt dir das immer um die Ohren. Das Problem ist, du kannst einfach nur an die Selbstverantwortung der Leute appellieren, wenn sie auch den Maßstab kennen, wenn sie den Standard kennen. Du musst den Standard definieren, du musst den Standard kommunizieren und dann musst du den Standard auch durchsetzen. Und natürlich kannst du einen, der jetzt in irgendeiner Form da, Pech hat, jetzt auch nicht direkt anzählen und rausschmeißen, aber gleichzeitig musst du auch mal die Notbremse ziehen, wenn einer nicht performt. Und das fängt halt damit an, dass du die falschen Leute einstellst, deshalb lass das in Zukunft. Und das passiert dann eben auch, wenn du nachher irgendwelche Verhaltensweisen duldest, die nicht vertretbar sind. Von daher hoffe ich, dass dir dieses Thema jetzt einfach nochmal so ein bisschen bewusst wird, dass du dich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle selber nochmal wachgerüttelt fühlst und dass du da jetzt einfach mal loslegst und prüfst, ob du da dem einen oder anderen Leistungsträger vielleicht doch mal unter die Arme greifen musst und den einen oder anderen Low-Performer vielleicht dann auch mal bitten musst, irgendein anderes Unternehmen in Zukunft zu schädigen. Weil, ne, wer bei dir nicht bremst, kann woanders bremsen, dann ist es nicht so schlimm und hilft dir vielleicht sogar nachher noch. Dann wird eben nachgelagert ein Mehrwert in deiner Firma entstehen. In diesem Sinne, danke, dass du heute wieder zugehört hast. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal persönlich sehen. Wenn du Fragen zum Thema Mitarbeiterführung hast und vor allen Dingen zu dem Thema, wie baue ich Unternehmer im Unternehmen auf, weil das ist sicherlich einer der großen Erfolgsfaktoren, auf die ich persönlich sehr stolz bin, weil das auch dann die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern sehr viel einfacher macht. Komm gerne mal auf uns zu, buch den Gesprächstermin über unsere Webseite oder komm am 12.06. nach Düsseldorf auf unsere Veranstaltung. So baust du ein profitables Unternehmen, wo wir da tiefer drauf eingehen. Wenn du dazu Informationen brauchst, kannst du uns auch einfach eine Mail schicken. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwo da mal sehen. In diesem Sinne, dein Philipp.